Wird etwas gestohlen an irgendeinem Ort, dann muss man sich holen, unbedingt sofort. Kalle Bluff ist den Meisterdetektiv. Kalle Bluff ist den Meisterdetektiv. Alle Leute sprechen davon in jeder Stadt.
Du kannst nicht ganz normal sein, Kalle. Liegst da herum und träumst.
Lieber kleiner, süßer Kalle, du wirst dein Liegegespür bekommen, wenn du nicht endlich damit aufhörst, unter dem Birnbaum zu liegen und zu glotzen. Jeden Tag, den ganzen Sommer lang.
Ich liege aber nicht den ganzen Tag und glotze.
Nein, Eva-Lotte, jetzt übertreibst du. Erinnerst du dich an den Sonntag Anfang Juni? Da lag Kalle nicht ein einziges Mal unter dem Birnbaum. Er war den ganzen Tag lang nicht Detektiv. Diebe und Mörder waren unbewacht und konnten tun, was sie wollten.
Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Die Diebe und Mörder hatten ja tatsächlich Anfang Juni einen ungestörten Sonntag.
Oh, haut ab!
Genau das wollen wir. Aber wir wollten dich mithaben. Natürlich nur, wenn du glaubst, dass die Mörder eine Stunde ohne Aufsicht auskommen.
Oh, das können sie sicher nicht. Die müssen gewartet werden wie die Säuglinge.
Kalle seufzte. Es war hoffnungslos. Absolut hoffnungslos. Meisterdetektiv Blomqvist, das war er. Und er verlangte Achtung vor seiner Tätigkeit. Aber bekam er, was er verlangte? Bestimmt nicht von Anders und Eva-Lotte. Dabei hatte er doch nachweislich im vorigen Sommer 3 Juwelendiebe festgesetzt. Er ganz allein. Gewiss, Anders und Eva-Lotte hatten ihm dabei geholfen. Aber es war doch er, Karl Blomqvist, gewesen, der durch Scharfsinn und Beobachtungsgabe den Schurken auf die Spur gekommen war. Damals hatten Anders und Eva-Lotte begriffen, dass er wirklich ein Detektiv war, der seinen Beruf verstand. Und heute? Heute nickten sie ihn wieder, als wäre das alles nie gewesen. Kalle seufzte zum zweiten Mal.
Im vorigen Sommer wart ihr ziemlich stolz. Damals, als wir die Juwelendiebe festsetzten, gab es niemand, der sich über Meisterdetektiv Blomqvist beklagte.
Es gibt doch jetzt niemand, der sich über dich beklagt, Kalle. Aber du begreifst doch wohl, dass das Dinge waren, die einmal passieren und nie wieder.
Anders hat recht.
Seit dem Jahre 1200 hat es hier in dieser Stadt keine anderen Verbrecher gegeben, als gerade deine Juwelendiebe.
Das ist nun ein Jahr her. Du aber liegst immer noch unter dem Birnbaum und wälzt Kriminalprobleme.
Gib es auf, Kalle. Für die nächste Zeit kommen hier keine Schurken mehr zum Vorschein. Und wenn du sie auch mit der Lupe suchst.
Alles hat seine Zeit, das weißt du doch. Storche jagen hat seine Zeit und Fleischklöße machen hat seine Zeit.
Richtig. Und jetzt ist wieder der Kampf zwischen der roten und der weißen Rose an der Reihe. Die rote Rose hat uns wieder den Krieg erklärt. Hier ist ihre Kriegserklärung. Lies selbst.
An den wahnsinnigen Chef der verbrecherischen Sippschaft, die sich Weiße Rose nennt. Die Kerle sind wohl übergeschnappt.
Die haben lange keine Keile gekriegt. Aber es kommt noch besser. Lies nur weiter.
Hiermit tun wir kund und zu wissen, dass es in ganz Schweden keinen Bauern gibt, der ein Schwein hat, das auch nur andeutungsweise so dumm ist wie der Chef der Weißen Rose.
Damit meinen Sie Anders.
Oh, diese Bande. Aber sie sollen uns kennenlernen.
Erst lies zu Ende.
Von heute an herrscht Kampf zwischen der Roten Rose und der Weißen Rose. Und tausend und abertausend Seelen werden in den Tod gehen. Hinein in die Nacht des Todes. Sixtus, Edelmann und Chef der Roten Rose.
Na, wie gefällt dir das?
Diese großsprecherische Bande. Die haben also immer noch nicht genug.
Der Krieg der Rosen, der mit kurzen Unterbrechungen nun schon seit Jahren tobte, war nicht etwas, wovon man sich freiwillig ausschloss. Das gab Spannung und Inhalt für die Sommerferien, die sonst vielleicht etwas eintönig gewesen wären. Radfahren und Baden, Erdbeerbeete begießen, Besorgungen machen für Vaters Lebensmittelgeschäft, angelnd am Fluss sitzen, in Eva-Lottes Garten Ball spielen, das alles reichte nicht, die Tage auszufüllen. Die Sommerferien waren ja so lang. Sie waren glücklicherweise so lang.
Wir wollen der großsprecherischen Bande das Maul stopfen. Wie ist es? Machst du mit, Kalle?
Ob ich mitmache? Musst du das überhaupt fragen?
Du machst also mit.
Klar mache ich mit.
Ich habe bereits einen kleinen vorbereitenden Kundschaftergang hinter mir.
Und? Hast du etwas entdeckt?
Sie halten sich in ihrem Hauptquartier auf.
Wir werden sie dort überfallen.
Tausend und abertausend Seelen werden in den Tod gehen. Hinein in die Nacht des Todes.
Vorwärts, zu Kampf und Sieg.
Anders und Eva Lotte traten am Ufer des Flusses entlang dem Hauptquartier der Roten Rose entgegen. Sie fragten nicht viel danach, ob ihre Stadt schön war oder nicht. Sie wussten nur, dass sie einen ausgezeichneten Kriegsschauplatz im Krieg der Rosen abgab. Da konnte man in schmalen, winkligen Gassen die Verfolger abschütteln. Zäune gab es zum Überspringen und Dächer, auf die zu klettern sich lohnte. Holzschuppen, in denen man sich verbarrikadieren konnte. Und außerdem noch tausend und eine Gelegenheit, sich zu verstecken. Hinten von der Flussbrücke her kam ihnen Schutzmann Björk langsam patrouillierend entgegen.
Hallo, Onkel Björk!
Hallo. Da ist ja auch der Meisterdetektiv. Keine neuen Fälle für heute?
Nein, keine neuen Fälle für heute. Alle Diebe und Mörder haben den Befehl bekommen, ihre Arbeit bis morgen aufzuschieben. Kalle hat nämlich keine Zeit. Heute wollen wir den Roten Rosen die Ohren abschneiden.
Weißt du, Eva Lotte, manchmal habe ich das Gefühl, als müsstest du etwas mädchenhafter sein.
Mädchenhafter? Ja, an den Montagen.
Naja, dann ist ja gut. Heute ist ja nicht Montag. Aber nun muss ich weiter. Ja, du machst gut, Kinder.
Hey, Onkel Björk, wir müssen aufflitzen. Hey, seht mal, was ich kann.
Das kann ich auch.
Das ist doch kein Kunststück. Das kann jeder. Auf dem Brückengeländer balancieren, meine. Na bitte. Seht mal, wer da kommt.
Der alte Gren.
Ja, ja. Der Kindheit glückliche Spiele. Der Kindheit glückliche, unschuldige Spiele. Ja.
Ich weiß niemand, der so seltsam geht wie Gren. Der Ärmste. Stellt euch vor, in solch einer armen Hütte wohnen zu müssen und keinen Menschen zu haben, der aufhegt oder mal Essen kocht oder so. Fegen ist nicht unbedingt nötig. Ein Weilchen allein sein finde ich auch nicht schlecht.
Nee, Anders. Wie ich dich kenne, würdest du dabei in einer Woche wunderlich werden. Noch wunderlicher, als du jetzt schon bist, meine ich. Genauso wunderlich wie Gren.
Vater kann den alten Gren nicht leiden. Er sagt, Gren ist ein Prozenter.
Prozenter?
Was ist das? Vater sagt, ein Prozenter ist so einer, der Geld ausleiht an Leute, die es nötig haben. Ja, aber das ist doch nett von ihm. Nein, das ist es nicht.
Warum nicht?
Das ist so. Nimm einmal an, du musst dir 25 Euro leihen. Du musst die 25 Euro unbedingt für etwas haben.
Für Eis.
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ich fühle direkt schon, wie ich es unbedingt haben muss. Dann gehst du eben zu Gren oder zu irgendeinem anderen Prozenter. Und der gibt dir dann die 25 Euro. Das macht er? Klar. Aber du musst dich verpflichten, sie in einem Monat zurückzuzahlen. Und es reicht nicht, wenn du ihm die 25 Euro zurückgibst. Du musst ihm 50 Euro geben. Auf keinen Fall. Warum muss ich das? Kindchen, hast du denn noch nie in der Schule Prozentrechnung gehabt? Gren will Prozente für sein Geld haben. Hast du es endlich begriffen?
Aber er kann sich doch wohl etwas mäßigen.
Das tun die Prozente nie. Die mäßigen sich nicht. Die nehmen immer zu viel Prozente. Und im Gesetzbuch steht, dass man das nicht darf.
Wucher heißt es da, glaube ich.
Ja, und deshalb kann Vater Gren nicht leiden.
Eines möchte ich gern wissen. Warum sind die Leute nur so vernagelt, dass sie Geld von Prozentern leihen? Können sie sich das Geld für ihr Eis nicht woanders borgen?
Du dummer Jan. Es handelt sich dabei doch gar nicht um 25 Euro für Eis, sondern um Tausende von Kronen.
Um Tausende?
Da gibt es vielleicht Menschen, die müssen durchaus 5000 Kronen haben. Und kein Mensch ist da, der sie ihnen borgen will. Keiner. Nur so ein Prozenter wie Gren. Jetzt pfeifen wir auf Gren. Los vorwärts, zu Kampf und Sieg.
Da lag des Postdirektors Haus und im Garten dahinter ein Schuppen, der als Garage diente. Als Garage und als Hauptquartier der Roten Rose, denn des Postdirektors Sixtus war der Chef dieser streitsüchtigen Bande. Augenblicklich schien die Garage verlassen und leer. Schon von Weitem konnte man sehen, dass da ein weißes Plakat an der Tür festgemacht war.
Sie haben etwas an die Tür geheftet.
Sicher eine Bekanntmachung.
Hör zu, Kalle. Du schleichst deine Hecke entlang, bis du hinter dem Hauptquartier außer Sicht für den Feind bist. Dann hinauf auf das Dach. Schaff sie herbei, die Bekanntmachung. Tot oder lebendig?
Die Bekanntmachung? Tot oder lebendig? Was meinst du damit?
Du sollst tot oder lebendig sein, Kalle. Du, nicht die Bekanntmachung. Kannst du das wirklich nicht begreifen?
Gut, ich schaff sie herbei, die Bekanntmachung. Tot oder lebendig?
Beeil dich. Und was mache ich inzwischen? Du gehst rein und fragst Sixtus' Mutter, ob sie weiß, wo Sixtus steckt. Kann ich machen. Dann lauf.
Ich hab es. Ich hab das Plakat. Sieh dir das an, Anders.
Gut gemacht, Kalle.
Sixtus ist nicht da. Seine Mutter weiß auch nicht, wo er ist.
Ich denke, wir werden es gleich wissen.
Wenn du es weißt, warum lässt du mich dann erst fragen?
Als ich dich wegschickte, wusste ich es noch nicht.
Aber jetzt weißt du es.
Es steht bestimmt hier auf dem Plakat. Lies vor, Kalle.
Ihr widerlichen Läusepudel. Ja, gerade ihr, ihr weißen Rosen, die ihr mit eurer stinkenden Anwesenheit diese Stadt verpestet.
Das sieht ihm ähnlich, diesem Sixtus, diesem Edelmann.
Von einem Edelmann könnte man eigentlich etwas Vornehmeres erwarten.
Lies weiter, Kalle.
Hiermit tun wir euch kund und zu wissen, dass wir, die noblen Edelmänner der Roten Rose, uns auf das Schlachtfeld der Prärie begeben haben.
Also da stecken sie.
Auf zur Prärie, vorwärts zu Kampf und Sieg.
Die Prärie war eine große Gemeindewiese, die direkt am Außenrand der Stadt lag, auf der schon Eltern und Großeltern als Kinder gespielt hatten. Aber dort waren die Roten nicht zu sehen. Sie steckten im alten Herrenhof, einem vornehmen alten Haus aus dem 17. Jahrhundert, das am Rande der Prärie stand. Der Herrenhof war lange Jahre unbewohnt gewesen und sehr verfallen. Nun hatte ihn sich die Rote Rose zum neuen Hauptquartier erwählt. Kalle, Anders und Eva-Lotte schickten sich an, den Herrenhof zu stürmen. Ein heftiger Kampf entbrannte. Das Kriegsglück wechselte. Entweder trieben die Weißen ihre Gegner fast die ganze Treppe hinauf, oder sie befanden sich selbst unter dem ungeheuren Druck von oben in ungeordnetem Rückzug zum Erdgeschoss. Am Ende aber gehörte der Sieg den Roten, die Anders als Geisel fortführten. Kalle und Eva-Lotte konnten es nicht verhindern, denn man hatte sie im Turmzimmer eingeschlossen.
Was meinst du, wohin sie Anders bringen?
Natürlich in Sixtus' Garage.
So eine Blamage.
Reg dich nicht auf. Wir holen ihn bald wieder raus.
Wie denn? Zuerst müssen wir uns selber befreien. Oder hast du vergessen, dass wir eingeschlossen sind?
Wenn man nur eine Zeitung hätte.
Eine Zeitung? Willst du jetzt etwa Zeitung lesen? Lass uns lieber versuchen, hier rauszukommen.
Natürlich müssen wir hier raus. Und deshalb brauche ich eine Zeitung.
Glaubst du, da steht etwas drin über die beste Art, an Hauswänden darunter zu klettern? Ich fürchte, wir brechen uns dabei den Hals. Ist dir was eingefallen, Kalle?
Die Tapete. Das wird genügen, dass ich nicht gleich daran gedacht habe.
Was hast du vor?
Das siehst du doch. Ich schiebe das Stück Tapete unter der Tür durch. Reine Routinearbeit.
Und dann?
Wozu habe ich mein Taschenmesser? Damit stoße ich den Schlüssel heraus, der außen im Schloss steckt. So.
Und jetzt?
Jetzt brauche ich das Stück Papier nur wieder hereinzuziehen. Siehst du? Und was liegt darauf?
Der Schlüssel. Oh, Kalle, du bist unschlagbar. Komm, wir verschwinden.
Halt. Wir müssen noch eine Nachricht für die Roten hinterlassen. Hier. Schreib sie auf das Stück Papier.
Was soll ich schreiben?
An die Hohlschädel der Roten Rose. Wir haben hier genau 5 Minuten und 33 Sekunden gewartet. Länger bleiben wir nicht hier. Kleine Rotzbengels, wusstet ihr noch nicht, dass weiße Rosen durch Wände gehen können?
Anders war in Sixtus' Garage nicht zu finden. Die Garage lag still und leer da, wie zuvor. Sixtus' Mutter war dabei, im Garten Wäsche aufzuhängen. Es war klar, die Roten hatten ihren Gefangenen an einen anderen Platz gebracht. Aber wohin?
Es ist wie verhext. Wir erleben heute einen Reinfall nach dem anderen.
Das wird sich gleich ändern.
Oh, Kalle, woraus schließt du das?
Sieh mal da im Gras.
Ein Messer?
Das ist Anders Fadenmesser.
Kann sein, aber das hilft uns auch nicht weiter.
Schau genau hin. Da ist noch ein Zettel.
Wahrhaftig.
Darauf steht ein Name. Kannst du ihn lesen?
Jonte.
Anders hat uns eine Nachricht hinterlassen.
Du meinst, er will uns mitteilen, dass...
Dass er zu Hause bei Jonte gefangen sitzt, ja. Das soll es bedeuten.
Ja, was dachtest du denn sonst, was es bedeuten könnte? Wenn er wirklich bei Jonte ist, so ist es natürlich schlauer, Jonte zu schreiben und nicht etwa zum Beispiel China.
Wir werden Anders befreien.
Ja, und zwar auf der Stelle.
Nein, erst wenn es dunkel ist.
Also gut, meinetwegen erst nach dem Abendbrot.
Wenn man jemand, der sich in einer Wohnung aufhält, zu beobachten gedenkt, soll man es immer dann tun, wenn es dunkel wird und die Leute Licht machen, bevor sie die Jalousien herunterlassen.
Jonte hat keine Jalousien.
Umso besser.
Aber wie sollen wir durch ein Fenster im Dach beobachten? Gewiss habe ich sehr lange Beine, aber...
Man merkt, dass du noch nie Kriminalistik studiert hast. Was zum Beispiel, glaubst du, macht die Kriminalpolizei in Stockholm? Wenn die eine Wohnung 3 Treppen hoch beobachten wollen, dann verschaffen sie sich Zutritt zu einer Wohnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Am besten 4 Treppen hoch. Und dann sehen sie mit ihren Ferngläsern haargenau zu den Verbrechern hinein.
Also gut. Zu welcher Wohnung sollen wir uns Zutritt verschaffen, um Bajonte zu beobachten? Was meinst du?
Erstens wird uns niemand in seine Wohnung lassen. Schließlich sind wir keine Polizisten. Und zweitens steht gegenüber von Jontes Haus gar kein Haus.
Ich habe eine Idee.
Was für eine Idee? Rede.
Wir klettern bei Green auf das Dach.
Ja, das Dach bei Green, das war die Lösung. Es war im Verhältnis zu Jontes Dachstubenfenster gerade richtig hoch genug. Sie würden einen großartigen Beobachtungsplatz haben. Der Abend war dunkel und still, als Kalle und Eva-Lotte einige Stunden später über den Rackerberg schlichen. Die kleinen Holzbaracken drängten sich dicht aneinander. Etwas von der Hitze des Julitages hing noch zwischen den Häuserreihen. Ab und zu hörten sie ein Gemurmel von Stimmen hinter einem der Fenster. In der Ferne bellte ein Hund auf. Danach war die Stille noch tiefer als zuvor. Der alte Green hatte freundlicherweise eine Leiter an den einen Giebel seines Hauses gestellt. Zwar stand die Leiter dicht neben Greens Fenster, dem Fenster, das erleuchtet war, und das Fenster stand offen hinter einer zur Hälfte herabgelassenen Jalousie. Wer weiß, ob der alte Green besonders entzückt gewesen wäre, wenn er die beiden weißen Rosen gesehen hätte, die in voller Fahrt auf sein Dach kletterten.
Geh du voran.
Der alte Green hat Besuch. Ich höre, wie sie zusammen sprechen.
Steck den Kopf rein und bitte für uns um ein Stück Kuchen.
Da gibt es keinen Kuchen. Die reden von Geschäften.
Lass mich mal ins Fenster gucken. Da ist der alte Green. Das heißt nur der untere Teil von ihm. Den Kopf verdeckt die Jalousie. Sieh mal, der Besuch von Green hat eine dunkelgrüne Gabardinhose an.
Still. Mal hören, was sie sagen.
Ja. Ich werde es versuchen. Ich werde bezahlen, damit ich endlich aus dieser Hölle herauskam.
Das haben Sie schon so oft gesagt. Jetzt will ich aber nicht länger warten. Sie werden verstehen. Ich muss mein Geld haben.
Sie werden es bekommen, ich verspreche es Ihnen. Wir treffen uns am Mittwoch. An der gewohnten Stelle. Bringen Sie meinen Revers mit. Nein, besser alle Reverse. Jeden einzelnen. Ich werde sie alle einlösen. Es muss endlich Schluss damit sein.
Der Herr braucht sich doch nicht so aufzuregen. Sie verstehen doch, dass ich mein Geld haben muss.
Sie Blutsauger. Hätte ich mich bloß nicht mit Ihnen eingelassen.
Die haben Krach wegen Geld.
Sicherlich prozentuieren die beiden.
Ich möchte wissen, was ein Revers ist.
Was geht das uns an? Ich denke, wir wollen anders befreien.
Ja, komm.
Um in die Nähe von Jontes Fenster zu kommen, mussten sie quer über das Dach zur gegenüberliegenden Seite balancieren. Recht unheimlich war es dort unter einem dunklen Himmel, ohne freundliche Sterne, die den gefährlichen Weg etwas aufhellten. Nichts zum Festhalten als den Schornstein. Und der bot auch nur einen kurzen Halt, als sie die Hälfte des Weges hinter sich hatten. Aber sie gingen weiter auf ihrem gefahrvollen Balancegang und ihr Mut wurde belohnt durch den Anblick, der sich ihnen in Jontes Kammer bot. Da saß ihr Chef auf einem Stuhl, umringt von den roten Rosen.
Schade, dass man nicht hören kann, was sie sagen.
Diese feige Bande. Sie schreien alle auf Anders ein.
Sie wollen ihn aushorchen.
Da haben sie bei Anders kein Glück.
Er schüttelt immer nur den Kopf.
Höchste Zeit, dass wir ihn befreien.
Wie sollen wir das anstellen? Hast du eine Ahnung?
Diesmal haben wir Glück. Das Fenster ist auf.
Warum haben wir Glück, weil das Fenster auf ist?
Weil das, was ich vorhabe, sonst nicht gehen würde.
Was hast du vor? Warum sagst du mir nicht, was du machen willst?
Du wirst es gleich sehen. Pass auf!
Man hörte ein kurzes Sausen, einen kleinen Knall und dann lag Jontes Kammer in wahrhaft ägyptischer Finsternis da. Die Glühbirne unter der Decke, die einzige Beleuchtung in Jontes Kammer, war in 1000 Stücke gesprungen. Der weiße Chef war genauso verblüfft wie die Roten. Nur kam er schneller wieder zu sich. Im Schutz der Dunkelheit glitt er wie ein Aal zur Tür und verschwand. Er war frei. Oben auf dem Dach steckte Kalle sein Katapult wieder in die Hosentasche.
Oh, Kalle, das hast du großartig gemacht.
Reine Routinearbeit.
Ich glaube, es gibt nichts, das du nicht kannst.
Ein Detektiv muss auf alles vorbereitet sein.
Dass du die Birne gleich beim ersten Mal getroffen hast, das war klasse.
Ein zweites Mal hätte ich sicherlich keine Gelegenheit dazu gehabt. Aber nun komm, wir müssen hier weg.
Es galt, von dem Dach herunter und in Sicherheit zu kommen, bevor die Roten unten waren, um sie in Empfang zu nehmen. Sie liefen ohne Furcht im Dunkel den Dachfirst entlang, erreichten die Leiter und kletterten in rasender Eile abwärts. Eva Lotte zuerst, danach Kalle, dicht dahinter.
Los, beeil dich!
Ja, ja, immer mit der Ruhe.
Hast du gehört? Das war anders.
Ja, das war sein Signal.
Er will uns sagen, dass er in Sicherheit ist.
Kalle, sieh mal.
Keine Angst, das ist nur der alte Krähen.
Schnell weg.
Ja, er hat's bestimmt nicht gern, wenn man seine Leiter benutzt.
Hey, Kalle, wo bleibt ihr?
Wir kommen.
Ja, ja. Der Kindheit glückliche Spiele. Der Kindheit glückliche, unschuldige Spiele. Ja, ja. Ja, ja.
Damals lebte der alte Krähen noch. Aber ein paar Tage später war er tot. Ermordet. Ausgerechnet Eva Lotte entdeckte das Verbrechen. Gerade Eva Lotte, die nicht geglaubt hatte, dass in dieser Stadt je wieder ein Verbrechen geschehen würde. Bisher war die Stadt schläfrig, ruhig und still gewesen. Jetzt war sie es nicht mehr. Innerhalb einer Stunde hatte sich alles verändert. Die ganze Stadt summte wie ein Bienenschwarm. Polizeiautos fuhren hin und her, Fernsprecher klingelten. Die Menschen redeten und rätselten herum und waren aufgeregt und wunderten sich. Ganze Scharen neugieriger Menschen strömten hinaus zur Prärie, zum Tatort. Das ganze Gebiet um den Herrenhof aber war inzwischen durch die Polizei abgesperrt worden. Da kam niemand hindurch.
Hey, Björn, stimmt es, dass man den Mörder schon gefasst hat?
Er soll grüne Gabardinhosen tragen.
Ah.
Tut mir leid, Leute, ich darf keine Auskunft geben. Die Untersuchung ist im vollen Gange, das seht ihr doch.
Dass es dem armen alten Krähen einmal so ergehen würde.
Nicht überrascht das nicht, es wurde ja allerhand über ihn gemunkelt.
Na, was die Leute so reden.
Ja, wer sich mit dem Teufel abgibt, also für mich ist es kein Wunder, dass ihm das passiert ist.
Auf jeden Fall ist es eine entsetzliche Sache.
Onkel Björk, hier ist Kalle.
Ja, das sehe ich. Was willst du hier?
Lassen ihn durch, damit er schnüffeln kann. Den Tatort des Verbrechens untersuchen.
Nein, das ist verboten. Kalle hat hier nichts zu suchen. Geht nach Hause, Jungs. Dankt Gott, dass ihr noch so klein seid und von alledem nichts begreift.
Komm, Anders.
Typisch. Wenn du seit kein Abel erschlug jeden einzelnen Mord aufgeklärt hättest, die würden niemals zugeben, dass ein Privatdetektiv etwas taugt.
Hör auf, Anders. Lass uns von etwas anderem reden.
Reg dich nicht auf, Kalle. Früher oder später fährt sich die Polizei sicher fest. Bitte versprich mir, dass du den Fall dann nicht eher übernimmst, bevor sie dich auf Knien darum bitten.
Eva Lotte, die den Mord entdeckt hatte, hatte gleich danach einen Nervenschock erlitten, sodass Dr. Forsberg jede Aufregung verbot. Deshalb konnte Eva Lotte auch nicht gleich verhört werden. Endlich war sie wieder so weit hergestellt, dass der Kriminalkommissar mit ihr sprechen konnte.
Guten Morgen, kleine Lisa Lotte.
Eva Lotte, bitte.
Ach ja, natürlich, Eva Lotte. Wir wollen ein wenig miteinander reden.
Herr Kommissar, Sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich bei dem Verhör anwesend bin.
Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, Herr Bäckermeister. Es ist gut, wenn das Mädchen ihren Vater hier sieht. Könnte ja sein, dass sie Angst vor mir hat.
Warum sollte ich?
Schutzmann Björk hat recht. Du bist ein erstaunlich sachliches Kind, Eva Lotte.
Ja, 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 das bereitet uns zuweilen Kopfschmerzen.
Herr Bäckermeister, ich habe Ihnen gestattet, bei dem Verhör zugegen zu sein, aber ich muss Sie bitten, sich absolut ruhig zu verhalten.
Ja, ja, schon gut, ich werde daran denken.
Also, du warst zur Zeit des Mordes draußen auf der Prärie. Wieso bist du gestern Mittag ganz allein dorthin gegangen?
Das, Das darf ich nicht sagen. Das ist geheim.
Hör zu, mein Kind. Wir versuchen, einen Mord aufzuklären. Da gibt es nichts, was geheim ist. Was wolltest du also gestern beim Herrenhof draußen tun?
Ich wollte ins Hauptquartier der Roten Rose.
Rote Rose? Was ist das?
Eine ganz gemeine Bande. Der Todfeind der Weißen Rose.
Und was ist die Weiße Rose?
Das sind wir. Kalle, Anders und ich.
Es ist ein Spiel, Herr Kommissar, wie es Kinder halt spielen, so ähnlich wie Räuber und Gendarmen.
Ach so.
Nein, es ist ein Kampf um Leben und Tod, um den Tod von abertausend Seelen.
Du bist also zum Herrenhof gegangen. Hast du dort irgendeinen Menschen gesehen?
Ja.
Wen?
Gren und noch einen.
Erzähle ganz genau, wie und wo du sie gesehen hast.
Ich war etwa 100 Meter von ihnen entfernt und...
Halt! Wie konntest du dann sehen, dass es Gren war?
Man merkt, dass sie nicht aus unserer Stadt sind. Jeder Mensch hier würde Gren sofort an seinem Gang erkennen. Stimmt das, Onkel Björk?
Herr Kommissar, Eberlotte hat recht.
Na, hast du eine Ahnung, wie spät es da wohl war?
12:30.
Woher weißt du das? Hast du auf die Uhr gesehen?
Nein, aber ich habe den Mörder danach gefragt, ungefähr eine Viertelstunde später.
Du hast mit dem Mörder gesprochen? Soll das heißen, dass du den Mörder kennst? Vielleicht hast du sogar beobachtet, wie es geschah?
Nein.
Ja, aber...
Wenn ich sehe, wie erst ein Mensch zwischen Büschen verschwindet und gleich danach ein anderer Mensch auch dorthin verschwindet und ich nach kurzer Zeit den zuerst erwähnten Menschen dort tot vorfinde, dann kann es nur eins geben. Ich muss den anderen, den übrig gebliebenen Menschen, verdächtigen.
Gut. Und was hast du dann gemacht?
Ich bin in den Herrenhof gegangen, aber nur für eine Viertelstunde.
Und danach?
Dann stieß ich mit ihm zusammen. Mit dem Mörder, meine ich. Ich prallte genau auf ihn. Da, auf den kleinen Pfad. Ich fragte ihn, wie spät es sei, und er sagte 12:45.
Das stimmt mit dem Bericht des Gerichtsarztes überein.
Das freut mich.
Wie sah der Mann aus? Erzähle.
Dunkelgrüne Gabardinhosen, weißes Hemd, dunkelroter Schlips, die Armbanduhr, eine ganze Menge schwarze Haare auf den Händen.
Wie sah er im Gesicht aus?
Er hatte einen Schnurrbart und langes, schwarzes Haar, das ihm in die Stirn hing. So sehr alt war er nicht. Er sah gut aus, aber ängstlich und böse. Er lief vor mir fort, so schnell er konnte. Er hatte es so eilig, dass er einen Revers verlor. Und das hat er nicht einmal bemerkt.
Was sagst du da? Was hat er verloren?
Ein Revers. Wissen Sie nicht, was das ist, Herr Kommissar? Das ist nur ein kleines Stück Papier und ganz oben steht Revers drauf. Aber die Menschen machen oft viel Wesens um solche Reverse.
Hast du den Revers aufgehoben?
Ja, natürlich.
Und was hast du damit gemacht?
Das weiß ich nicht mehr.
Ah.
Aber ich sage Ihnen doch, es war weiter nichts als ein kleines Stück Papier.
Dieses Stück Papier kann den Mörder überführen.
Ist das wahr?
Ein Revers ist ein wichtiges Schriftstück, auf dem man anerkennt, dass man sich von jemand Geld geborgt hat. Und das bekräftigt man durch seine Unterschrift.
Ah, ich verstehe. Es ist eine Art Quittung.
Also denk doch noch mal nach. Es ist sehr wichtig. Was hast du mit dem Revers gemacht?
Ich hob ihn auf. Ich hielt ihn in der Hand. Dann krachte ein fürchterlicher Donner. Es tobte nämlich gerade ein Gewitter. Und dann... Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich ihn wieder fallen lassen, den Revers.
Und den Namen, der darauf stand, den hast du nicht zufällig gelesen?
Nein, das habe ich nicht.
Schutzmann Björk, ja? Lassen Sie auf der ganzen Prärie nach dem Schuldschein suchen.
Jetzt gemacht, Herr Kommissar.
Hör mal, Eberlotte, glaubst du, dass du den Mann wiedererkennen würdest?
Den würde ich unter Tausenden wiedererkennen.
Und du hast ihn vorher nie gesehen?
Nein, doch, teilweise.
Teilweise? Was meinst du damit?
Ich habe früher schon von ihm seine Hose gesehen.
Das musst du mir aber näher erklären.
Muss ich das?
Du weißt doch, dass du es musst. Also wo hingen seine Hosen?
Sie hingen nicht. Sie sahen unter einer Jalousie hervor. Er hatte sie an.
Also die Hosen des Mörders sahen unter einer Jalousie hervor. Wessen Jalousie?
Natürlich Grens.
Und du, wo warst du?
Ich war draußen auf der Leiter, zusammen mit Kalle. Am Dienstag nach 9 Uhr.
Was in aller Welt habt ihr am Dienstagabend auf Grens Leiter gemacht? Ach so, ich verstehe. Das hängt natürlich auch mit der Roten Rose zusammen.
Sie hatten Anders als Geisel mitgenommen, diese blutrünstigen Kerle.
Sag mal, Eberlotte, woher wusstest du, dass es die Hosen des Mörders waren, die du sahst?
Das wusste ich gar nicht. Hätte ich es gewusst, wäre ich hingegangen und hätte ihn verhaftet.
Ja, aber sagtest du nicht...
Nein, das habe ich mir nachher ausgerechnet. Ich hörte doch, wie sie sich da drinnen im Zimmer über diese Reverse zankten. Und wie der in den grünen Gabardinhosen sagte, wir treffen uns am Mittwoch an der gewohnten Stelle. Bringen Sie dann meine Reverse mit.
Das hast du also gehört?
Ja, ich bin doch nicht taub. Und nun rechnen Sie sich einmal aus, mit wie vielen grünen Gabardinhosen konnte Gren sich wohl am Mittwoch treffen.
Du hast uns sehr geholfen, Eva-Lotte. Du bist sehr tüchtig gewesen.
Danke.
Und nun vergiss alles wieder. Den Rest besorgen wir selber. Nicht wahr, Schutzmann Björk?
Tja, eigentlich brauchen wir den Mörder nur noch zu verhaften.
Vorher müssen wir noch diesen Kalle erwischen, damit er uns Eva-Lottes Aussage bestätigt. Wo finden wir ihn?
Hier.
Kalle? Du hast doch nicht etwa gelauscht?
Was blieb mir anderes übrig? Ich wollte unbedingt bei dem Verhör dabei sein. Aber ich hielt es für klüger, nicht erst um Erlaubnis zu fragen.
Meisterdetektiv Blomqvist, stimmt das, was Eva-Lotte hier ausgesagt hat?
Ja, es stimmt. So wahr mir Gott helfe.
Auf den ersten Seiten aller Zeitungen des Landes nahm der Mord einen großen Platz ein. Und auch Eva-Lottes Aussage wurde besonders erwähnt. Ihr Name wurde nicht genannt, aber es wurden viele Worte gemacht über die tüchtige 14-Jährige, die so gründlich ihre Beobachtungen am Tatort wiedergegeben hatte. Die Ortszeitung war nicht zu verschwiegen, wenn es Namen galt. In der kleinen Stadt wusste ja sowieso jeder, dass die tüchtige 14-Jährige Eva-Lotte Lysander war. Und der Redakteur sah nicht ein, was ihn hindern sollte, über alles ausführlich und mit vollem Namen zu berichten. Der Kriminalkommissar war darüber alles andere als erfreut. Bäckermeister Lysander nicht minder.
Warum regst du dich über etwas auf, das du doch nicht mehr ändern kannst?
Begreifst du nicht, dass es verbrecherisch ist, so zu schreiben? Begreifst du denn gar nicht, wie gefährlich es für unsere Tochter werden kann?
Gefährlich? Warum ist es gefährlich, in der Zeitung zu stehen?
Mach dich nicht dümmer, als du schon bist. Das ist nicht nötig. Begreifst du nicht, dass ein Kerl, der einmal morden kann, das sehr gut auch ein zweites Mal fertig bringt, wenn er glaubt, dass es für ihn notwendig ist?
Du meinst...
Ja, ja, das meine ich. Und deshalb ist es ein sträflicher Leichtsinn von dir, den Namen und die Adresse von Eva-Lotte anzugeben. Da hättest du nicht auch noch die Telefonnummer bekannt machen können... Dann hätte der Kerl vorher anrufen und die Zeit verabreden können.
Zunächst freilich lernte Eva-Lotte nur die angenehme Seite ihrer Popularität kennen. Bekannte und Unbekannte erinnerten sich ihrer und schickten ihr Geschenke. Bonbons, Schokolade, Spielsachen, Bücher und alle möglichen Dinge.
Ich möchte wissen, warum noch keiner gekommen ist, um ihr Wiegenlieder vorzusingen.
Hör mal, kleine populäre Eva-Lotte. Gib mir noch ein Stück Konfekt.
Hier habt ihr die ganze Schachtel. Ihr könnt essen, so viel ihr wollt.
Keine Bange, die wird leer, nicht wahr, Kalle?
Ja, dann wird Eva-Lotte noch mal so populär.
Ich bin neugierig, ob heute wieder so viel Postsachen für mich im Briefkasten liegen. Ich seh mal nach.
Puh, bin ich satt.
Ich kann auch nicht mehr.
Seht mal, schon wieder eine ganze Ladung. Ich verstehe nicht, was die Menschen sich so denken. In dieser Woche habe ich nur 6 Pfund Schokolade bekommen. Ich werde die Post anrufen und mich beschweren. Da, schon wieder eine Tafel.
Rede bitte nicht von Schokolade.
Wir können das Wort nicht mehr hören.
Hier, das ist die größte Tafel Milchschokolade, die ich je gesehen habe.
Schrecklich.
Ach, tut doch nicht so. Ich schenke sie euch und damit basta. Jeder bekommt die Hälfte. Steckt sie euch in die Hosentasche. Es kommt bestimmt der Tag, wo ihr wieder Appetit auf Schokolade habt.
Nachdem die Polizei den Herrenhof besetzt hielt, hatte die Rote Rose ihr Hauptquartier wieder in die Garage des Postdirektors verlegt. Anders beschloss, dem Hauptquartier in dieser Nacht einen Besuch abzustatten. Er wartete, bis alle im Haus schliefen, dann zog er sich leise an und schlich vorsichtig nach draußen. Kurz vor seinem Ziel fühlte er in seiner Hosentasche etwas Klebriges. Und das war Eva-Lottes aufgeweichte Schokoladentafel. Das nächste, was ihn störte, war Beppo, Postdirektors Hund. Er begann laut zu knurren, als er anders bemerkte.
Beppo, sei ruhig. Beppo, ich bin es doch bloß. Ja, ja, du bist ein gutes, kleines, süßes, liebes Beppochen. Aber kannst du nicht etwas leiser sein? Sei still, Beppo, bitte. Hier, du bekommst doch was. Ein Stück Schokolade. Ich hab noch mehr in meiner Hosentasche. Ja, ja, du bekommst noch mehr.
Ja. Hier. Ist da jemand?
Der Postdirektor. Schnell weg!
Ja, 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 ist ja gut, pass gut auf. Aber hier ist doch niemand. Was schilfst du also hier in der Nacht herum?
Am nächsten Morgen war Beppo verschwunden. Niemand konnte sagen, wo er geblieben war. Kurz vor Mittag kam Sixtus, der Chef der Roten Rose, zu Anders, um sich zu erkundigen, ob die Weiße Rose etwas mit dem Verschwinden seines Hundes zu tun habe. Beppo war Sixtus bester Freund. In Anbetracht der außergewöhnlichen Lage wurde ein Waffenstillstand vereinbart und die Krieger der Weißen Rose machten sich mit ihren Feinden von der Roten Rose auf die Suche nach Beppo. Sie suchten überall. Sie suchten in der ganzen Stadt. Sie fragten an allen Stellen, wo es Hunde gab, die Beppo zu grüßen pflegte. Zuletzt suchten sie in Postdirektors Holzschuppen. Und dort fanden sie Beppo. Ganz still lag er dort. Und eine verzweifelte Sekunde lang waren sie sicher, dass er tot war. Als sie näher kamen, hob der Hund mühsam den Kopf und winselte schwach. Und jeder sah, dass Beppo krank war. Während Sixtus zum Tierarzt lief, sah Kalle Anders fragend an.
Er muss Rattengift gefressen haben.
Oder Schokolade.
Wieso Schokolade?
Mir war heute Nacht auch schlecht.
Wie schlecht?
Raus aus dem Bett, rein ins Bett. Die ganze Nacht gebrochen. Das kommt bestimmt von der vielen Schokolade.
Kann sein. Aber wieso glaubst du, dass Beppo auch von der Schokolade krank geworden ist?
Weil ich ihm welche gegeben habe.
Wann?
Heute Nacht, als ich heimlich zur Postdirektors Garage geschlichen bin. Ich hatte zufällig noch Eva Lottes Schokolade in der Tasche.
Hast du auch davon gegessen?
Nur die Finger abgeleckt. Die Schokolade war schon ganz klebrig.
Die Sache wird langsam gefährlich. Höchste Zeit, dass ich mich damit befasse.
Kalle hatte einen Verdacht. Aber er wollte Gewissheit. Die andere Hälfte der Schokoladentafel hatte er. Wo war sie? Natürlich noch immer in seiner Hosentasche. Die kleine Probe, die er durchführen wollte, war reine Routinearbeit. Zum Glück besaß er dazu die nötigen Geräte. Einen Spiritusbrenner, verschiedene Glasröhren und ein paar Büchsen. So etwas gehörte heute zur Ausrüstung eines Privatdetektivs. Kalle hatte richtig vermutet. Die Probe war positiv. Zitternd löschte er den Spiritusbrenner. Dann lief er zu Anders.
Wo brennt es? Warum pfeifst du noch so spät?
Du hast großes Glück gehabt, Anders.
Bist du nur gekommen, um mir das zu sagen? Das hätte auch bis morgen Zeit gehabt.
Du hast Glück gehabt, weil du nicht von der Tafel Schokolade gegessen hast, die uns Eva Lotte gegeben hat.
Wieso ist es ein Glück, keine Schokolade gegessen zu haben?
Die Schokolade war vergiftet. Mit Arsenik.
Woher weißt du das?
Ich habe die Arsenprobe gemacht.
Was du alles kannst, Kalle.
Reine Routinearbeit.
Du meinst, jemand wollte Eva Lotte vergiften?
Ja, der Mörder schickte ihr die Schokolade, damit Eva Lotte ihn nicht identifizieren konnte.
Identi-was?
Identifizieren heißt so viel wie wiedererkennen.
Und was machen wir jetzt?
Jetzt gehen wir zur Polizei.
Beppo blieb am Leben. Aber das war auch der einzige Erfolg, der verzeichnet wurde. Der feige Giftmörder, der auch den alten Gren auf dem Gewissen hatte, wurde nicht gefasst. Es ist erstaunlich, wie schnell ein Mord vergessen wird. Das dauert nicht allzu lange. Die Menschen reden eine Zeit lang davon, dann hört es auf, interessant zu sein. Der Waffenstillstand zwischen den Rittern der Weißen und der Roten Rose war auch vorüber. Eines Tages stellten Kalle, Anders und Eva Lotte fest, dass ihre Kassette verschwunden war. Sie hatten es erst gemerkt, als ihnen die Roten Rosen eine entsprechende Botschaft schickten. Das Versteck der Kassette war in eine Landkarte eingetragen, die die Ritter der Weißen Rose im Herrenhof suchen sollten. Natürlich dauerte es nicht lange, bis Kalle, Anders und Eva Lotte die Landkarte dort gefunden hatten.
Was haltet ihr davon?
Man kann von den Roten sagen, was man will. Aber besonders witzig ist das nicht.
Immerhin haben sie unsere Kassette.
Darin sind alle unsere wichtigen Schriftstücke.
Aber das hier wirkt kindisch. Die Landkarte meine ich.
Die zeigt Postdirektors Garten.
Also haben sie die Kassette dort vergraben.
Ja. Und zwar an der Stelle, die mit einem Kreuz markiert ist.
Also gut, tun wir Ihnen den Gefallen und graben Sie dort aus.
Ich bleibe hier.
Klar, das schaffen wir allein. Komm, Kalle.
Wir sind in 10 Minuten zurück.
Wahrscheinlich hatte der Mann gewartet, bis Eva Lotte allein war. Plötzlich stand er im Zimmer.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich dachte tatsächlich, es wäre eine alte Bekannte, die ich vorhin am Fenster stehen sah.
Nein, das war nur ich.
Wir beide, du und ich, wir haben uns doch schon einmal getroffen, nicht wahr?
Nein, das glaube ich nicht. Daran würde ich mich erinnern.
Hm. Wie kann so ein kleines Fräulein wohl heißen?
Eva Lotte.
Ach so. Eva Lotte heißt du.
Ich bin nicht allein. Anders und Kalle sind auch hier. Meine Freunde, verstehen Sie?
Spielt ihr hier?
Nein, wir haben bloß ein Papier gesucht.
Ein Papier? Ein Papier habt ihr gesucht?
Ja, und es hat lange gedauert. Sie glauben gar nicht, wie wir es gesucht haben. Aber wir haben es gefunden.
Wo sind Anders und Kalle jetzt?
Die kommen gleich wieder.
Das sagst du doch nur so, oder?
Nein, es ist wahr. Dort kommen sie. Sie brauchen sich nur umzudrehen, dann können sie sich auch sehen.
Hallo, ihr zwei. Man darf eine kleine Dame nicht so lange allein lassen. Kommt rein, ich habe euch einen Vorschlag zu machen.
Was für einen Vorschlag?
Einen guten Vorschlag. Ihr könnt Geld dabei verdienen. Na, was meint ihr? Wo willst du hin? Willst du nicht dabei sein, wenn es Geld zu verdienen gibt?
Klar will ich dabei sein. Aber deshalb darf man doch die persönlichen Bedürfnisse nicht vergessen.
Nun gut, geh schon. Aber beeil dich.
Ja, ja, werde ich machen.
Ich glaube, es ist besser, ich stelle mich an die Tür. So, Euer Freund bleibt ziemlich lange weg.
Mann, ist das spät. Wir müssen nach Hause, aber schnell. Komm, Eva Lotte. Ja, es wird höchste Zeit.
Moment mal, nicht so eilig.
Sie wollen uns doch nicht hier zurückhalten.
Ah, da bist du ja wieder. Los, geh zu den anderen. Na, du machst schon, Kalle. Du heißt doch Kalle, nicht wahr?
Was wollen Sie von uns?
Das habe ich euch doch schon mal gesagt. Ihr sollt Geld verdienen.
Ich glaube, das Geld verdienen wir uns besser ein andermal. Jetzt müssen wir rennen. Sonst kommen wir zu spät nach Hause.
Nein, nein, ihr bleibt hier. Seht ihr, was ich hier in der Hand halte? Das ist ein Revolver.
Wahrscheinlich die Tatwaffe.
Wie? Was hast du gesagt?
Damit haben Sie bestimmt den alten Gren erschossen.
Ich? Den alten Gren erschossen? Wird kein Unsinn. Ich will von euch nur das kleine Papier, das ihr gefunden habt. Na? Wo ist es? Ich zähle bis drei.
Sie meinen den Revers.
Du bist ein schlaues Bürschchen. Darum wirst du mir jetzt auch sagen, wo er ist.
Wir haben ihn im oberen Stockwerk.
Dann wollen wir ihn jetzt gemeinsam holen. Los, beeilt euch. Ihr geht alle drei vor mir her. Und wehe, einer will entwischen.
Eva Lotte, Anders, schnell hier herein. Gerettet. Das ist die einzige Tür im Haus, die man verschließen kann.
Macht auf! Macht sofort die Tür auf! Oder ich schieße! Zum letzten Mal, macht die Tür auf!
Wir denken nicht daran!
Ich zähle bis drei!
Der kann lange zählen.
Meinetwegen bis 100.
Anders, Eva Lotte, geht von der Tür weg. Der bringt es fertig und schießt wirklich.
Eins. Zwei. Drei. Gut. Wenn ihr nicht hören könnt.
Mein Gott, Karl, wenn der die Tür aufkriegt.
Keine Angst. Es kann nicht mehr lange dauern.
Woher willst du das wissen?
Was habe ich gesagt? Da sind sie schon.
Polizei? Wieso wusstest du, dass die Polizei kommen würde?
Ich selbst habe sie gerufen.
Du? Wann denn?
Als ich draußen war,
Wie hast du das gemacht?
Ich wusste, dass die Roten unterwegs waren, um uns zu beobachten. Ich gab ihnen den kurzen, aber unmissverständlichen Befehl, der Mörder ist im Herrenhof. Lauft und holt die Polizei.
Kalle, sieh mal, der Mörder flieht. Er will mit seinem Auto davon.
Er wird nicht weit kommen.
Wieso? Hast du daran etwa auch gedacht?
Die Roten haben auf meinen Befehl alle Ventile aus den Reifen geschraubt. Na, was habe ich gesagt?
Onkel Björk und die anderen Polizisten sind schon da und legen dem Mörder Handschellen an. Mann, Kalle, das hast du großartig gemacht.
Es war fast ein Wunder. Der Schuldschein, der so verzweifelt gesuchte Schuldschein, befand sich in der Kassette, die Rote Rose erbeutet und die Ritter der Weißen Rose in Postdirektors Garten wieder ausgegraben hatten. Auch der Briefumschlag, in dem der Mörder die Tafel Schokolade an Eva Lotte geschickt hatte, wurde gefunden. Und der bei der Verhaftung des mutmaßlichen Mörders sichergestellte Revolver war tatsächlich die Tatwaffe. Bei so vielen Beweisen blieb dem Verhafteten schließlich nichts anderes übrig, als ein Geständnis abzulegen. Und das alles war das Verdienst eines einzigen, des Meisterdetektivs Blomqvist, der seinem Namen wieder einmal Ehre gemacht hatte.